Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind jetzt zwischen der Divisional Round und der Wildcard Round, die jetzt ja schon hinter uns liegt. Und da wollen wir natürlich ein bisschen drauf schauen, okay, was ist da eigentlich genau passiert? Was sind Schlüsse aus den Niederlagen, die wir ziehen müssen? Und natürlich wollen wir auch den Blick drauf werfen auf das Wochenende, denn wir sind ja hier am Donnerstagnachmittag, nehmen dort schon auf und die Divisional Playoffs, die warten schon auf uns und da wollen wir natürlich ein bisschen drauf schauen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ich freue mich heute über zwei Experten. An meiner Seite ist einmal der liebe Stefan Reich. Hallo Stefan.
Hallo Sebastian, grüß dich.
Und auch mit dabei ist der geschätzte Kollege Brien Kamene. Hallo Brien.
Moin.
Ja, bevor wir uns mit dem aktuellen Thematiken beschäftigen und den Spielen, die anstehen in der NFL, wollen wir natürlich über die News von heute sprechen, denn um 13 Uhr deutscher Zeit kam die Information, dass wir in der kommenden Saison, also in diesem Jahr, zwei Spiele in Deutschland sehen werden. Die Chiefs und die Patriots werden beide vor Ort sein. Stefan, es war ja gemunkelt worden und jetzt die offizielle Bestätigung. Ich denke, bei dir ist so wie mir, die Vorfreude ist riesig.
Ja, absolut. Vor allem nachdem ich ja letztes Jahr oder im Endeffekt ja zwar diese Saison, aber letztes Jahr schon bei dem Spiel zwischen den Bucks und den Seahawks dabei sein dürfte, ist der Hype jetzt noch ein bisschen größer, dass wir nächstes Jahr zwei Spiele haben werden, wie du schon richtig gemeint hast. Die Vorhersage war ja schon so, aufgrund der Tatsache, dass in Mexiko wohl nächstes Jahr kein Spiel stattfinden wird, dass wir wohl ein Spiel in Frankfurt und eins in München haben werden. Ich gehe mal fest davon aus, dass die Chiefs aufgrund von ihrer Kooperation auch mit dem FC Bayern wahrscheinlich das Spiel dann in München bekommen und die Patriots in Frankfurt dann spielen werden. Und das sind natürlich auch dieses Mal wieder zwei sehr, sehr große Fanbases, die im Endeffekt hier in Deutschland auch ansässig sind für die Teams. Und somit, glaube ich, werden es auch wieder sehr, sehr coole Spiele und auch wieder eine sehr, sehr gute Experience für alle Fans. Und ich glaube, da machen auch wieder alle deutschen Football-Fans wieder sehr gut Werbung für sich, so wie es bei dem Spiel in München auch schon der Fall gewesen ist.
Da gehe ich ganz, ganz stark von aus, es wird mit Sicherheit sehr, 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 sehr dramatisch werden. Die Frage ist ja noch, wo ein bisschen, wo es gespielt werden wird. Das ist noch nicht ganz bestätigt. Ich glaube, bei NFL Network hatten sie sogar kurz davon gesprochen, dass sogar wohl beide Spiele in München stattfinden. Natürlich gibt es aber auch noch Frankfurt, die sich ja auch für ein Spiel beworben haben, die auch ausgewählt worden sind. Deswegen schauen wir da mal, wie das dann genau stattfinden wird. Da hängt es mit Sicherheit auch daran, ja, wie das mit dem Spielplan der Bundesliga aussieht. Denn ich glaube, da muss ja auch eine gewisse Zeit einfach dann dazwischen sein, dass dann auch das Stadion verfügbar ist zu den jeweiligen Zeiten. Schauen wir mal, wie das dann wirklich dann auch genau aussehen wird. Auch natürlich ist bekannt geworden, Brien, wenn wir auch nach London schauen, in London Games sind ja wieder drei in diesem Jahr, die dort anstehen. Und was sollen wir sagen, die Jaguars sind wieder mit dabei und natürlich ein bisschen spannender jetzt vielleicht, die Buffalo Bills sind mit dabei, die jetzt dieses Jahr kommen zum ersten Mal seit 2015 und die Tennessee Titans zum ersten Mal seit 2018. Also auch da zwei neue Teams, zwei Teams, die mal wieder über den See kommen, über den großen Teich. Da dürfte mit Sicherheit auch denn der Andrang groß sein bei den jeweiligen Fanbases, dann sich das Spiel nicht zu entgehen lässt, zumal auch Josh Allen ja kommt, was ja auch ein Highlight ist.
Ja, auf jeden Fall. Also die Jaguars ja praktisch wie jedes Jahr eins ihrer Spiele, die eins dieser London-Spiele bestreiten. Die Bills natürlich ein ziemlich großer Name und man kann davon ausgehen, dass sie auch nächstes Jahr wieder ein richtig gutes Team haben werden. Die Titans, so ein bisschen so eine Wundertüte, weiß man noch nicht so genau, was die nächste Saison dann bringen, man weiß ja auch noch nicht, vielleicht ist Tannehill dann nicht mehr der Quarterback, also da denke ich, ist noch vieles offen, aber grundsätzlich auf jeden Fall auch ein bisschen Abwechslung schadet ja nicht bei solchen Spielen, also von daher, ich freue mich auf jeden Fall auf beide Teams.
Ich freue mich definitiv auch drauf, also das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Schauen wir mal, ob wir auch in diesem Jahr wieder dann mit dabei sein können. Wir haben es auf jeden Fall auf dem Zettel und wir hoffen natürlich, dass wir dann auch dann die NFL uns dann wieder teillässt, dass wir dann auf den Presseplätzen dann euch natürlich auch von den Spielen berichten können. Und dann lasst uns aber auch auf den Blick werfen, auf das, was jetzt ansteht, beziehungsweise was stattgefunden hat. Und da sind ja eigentlich die Jacksonville Jaguars natürlich auch das perfekte Übergangsthema, Stefan. Wenn wir uns das Spiel anschauen gegen die Los Angeles Chargers, nicht San Diego Chargers, sah alles danach aus, ob sie das Spiel verlieren würden, lagen 27-0 zurück und ja, drehen die Partie noch, gewinnen am Ende mit 31-30. Ein unglaublich verrücktes Spiel, was die Jaguars wirklich noch hingedreht haben, denn Trevor Lawrence hat ja enorm viele Fehler sich erlaubt.
Ja, also das Spiel war natürlich schon Wahnsinn. Also würde es wahrscheinlich das Spiel der Patriots gegen die Falcons nicht geben, wäre das wohl das größte Comeback innerhalb der NFL Playoff History. Auch so gibt es natürlich noch ein Spiel, das ganz klar dem davor steht. Weil man muss halt schon ganz klar sagen, Trevor Lawrence am Anfang mit 4 Interceptions, man ist 27 Punkte hinten. Und zu dem Zeitpunkt, vor allem auch wie die Offense der Jacksonville Jaguars am Anfang gespielt hat, hat wohl keiner damit mehr gerechnet, dass sie wirklich so ein Comeback hinlegen werden. Und zum anderen natürlich auch, dass die Chargers nicht weiter scoren. Also klar, sie haben von den Fehlern der Jaguars und vor allem natürlich von den Interceptions profitiert, aber dass sie halt im dritten und vierten Quarter insgesamt nur noch 3 Punkte hinbekommen, ist natürlich ein Armutszeugnis für das Ganze. Man hat ja auch aus Chargers Sicht dann natürlich schon Entscheidungen oder Personalentscheidungen getroffen und die Konsequenzen aus diesem Debakel gezogen. Joe Lombardi, der Offensive Coordinator, wurde ja bereits entlassen und ja, es war ganz klar die richtige Entscheidung, vor allem ging es ja die ganze Saison schon so, da war das Narrativ schon, dass Herbert ja zurückgehalten wird durch das Scheme, das gespielt wird bei den Chargers, auch die Tatsache, dass Mike Williams zum Beispiel das in Woche 18 noch spielen musste und dann im Endeffekt jetzt in der Wildcard Round verletzt gefehlt hat, das waren alles so kleine Punkte, die zwar jetzt nicht alle auf Lombardi im Endeffekt alleine zutreffen, sondern natürlich auch auf den Head Coach, aber das war natürlich schon eine folgerichtige Entscheidung. Und auf der anderen Seite natürlich für Doug Peterson und natürlich auch Trevor Lawrence, der ja dann auch 4 Touchdowns geworfen hat, das muss man ja auch noch sagen, dann im Endeffekt natürlich eine sehr, sehr coole Story. Und ich glaube, das gibt einem schon auch Aufwind für die kommende Partie gegen die Chiefs.
Ja, definitiv gibt das Aufwind. Also ich meine, wenn ich mir das mal anschaue und natürlich so ein bisschen auch in die Historie gehen, ist der Trevor Lawrence, mal abgesehen davon, dass er der erste Quarterback ist, der in seinen jeweils Interception seiner ersten 2 Career Playoff Drives geworfen hat, seitdem die Play-by-Play-Data seit 1991 erfasst wird, ist natürlich auch das erste Team, die Jaguars, die in einem Playoff-Spiel gewonnen haben, obwohl sie einen Turnover-Margin von -5 oder schlechter hatten. Also das ist wirklich sehr, sehr krass. Sie hatten es, bisher gab es nur 0, das war es 0-26 vor dem Spiel bei Teams, die entsprechend so, ja, so viele Turnover sich erlaubt haben. Also das ist schon wirklich sehr, sehr krass, dass sie es überhaupt geschafft haben. Insgesamt gesehen haben es auch wirklich erst sehr, sehr viele, wenig Teams geschaffen, mit so einem schlechten Turnover-Margin zu gewinnen. Das ist nur in 4,5% der Fälle der Fall gewesen. Also insgesamt gibt es da 670 Niederlagen, 5 Unentschieden und 29 Siege. Also es ist schon wirklich sehr, sehr krass, was die Jaguars dort geschafft haben. Und das ist mit Sicherheit auch etwas, was ihnen, wie gesagt, ein bisschen mit Sicherheit Mut geben wird, wenn wir jetzt natürlich drauf schauen, Brien, der Gegner, die Kansas City Chiefs, das ist natürlich dann nochmal ein Stück besser und vor allen Dingen haben wir halt dann nicht diese, ich sage jetzt nicht sagen Curse, aber es ist halt irgendwie so ein typisches Chargers-Spiel halt gewesen, wo sie halt mal wieder trotz guter Möglichkeiten das Spiel aus der Hand gegeben haben.
Ja, eigentlich bitter, dass es wieder mal die Chargers sind, die da so ein bisschen auch gezeichnet sind, ja schon auch in der Vergangenheit. Ich glaube, da können so Falcons-Fans und Chargers-Fans so ein bisschen sich die Hand geben, weil das ja nun wirklich etwas ist, was häufiger mal passiert in beiden Franchises. Wenn man sich jetzt anguckt, die Jaguars gegen die Chiefs, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Gegner, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass die Chiefs ähnlich einbrechen, beziehungsweise dass man, wenn man sich da so ein Loch gräbt, dass man da aus Jaguars Sicht dann wieder rauskommt. Zumal, was auch nicht ganz, was man vielleicht nicht ganz vergessen sollte, die Offensive Line der Jaguars angeschlagen, Cam Robinson ja schon auf IR, der Left Tackle, auch Brandon Scherf, der Right Guard jetzt verletzt. Du triffst jetzt mit Chris Jones auf den vielleicht gefährlichsten Interior Pass Rusher diese Saison. Das wird also richtig, richtig schwer. Man muss natürlich sagen, die Offensive Line der Jaguars hat das gegen die Chargers insgesamt ganz gut gemacht. Aber das wird jetzt nochmal schwieriger, zumal man eben auch sagen muss, das ist dann eben nochmal ein Unterschied, wenn der gegnerische Coach Andy Reid ist, weil der einfach eine deutlich, deutlich bessere Offense kreieren kann und schemen kann. Und man muss ja auch sagen, die Chiefs sind ja so ein bisschen gefühlt heimlich still und leise durch die Saison gegangen und hatten dann am Ende den Nummer 1 Seed, haben natürlich auch ein bisschen von dem Spielabbruch von dem Buffalo gegen Cincinnati Spiel profitiert, aber insgesamt muss man ganz klar sagen, die Chiefs sind eins der Teams, die ein absoluter Favorit sind auf den Super Bowl. Und für die Jaguars ist es natürlich so, hey, die hatten letztes Jahr noch den Nummer 1 Pick. Ja, die kommen hier rein in die Divisional Round. Das hätte vor der Saison sicherlich keiner gedacht. Und die haben halt nichts zu verlieren. Also es ist ein Spiel, ich freue mich da sehr drauf, weil ich glaube, das könnte tatsächlich sehr, sehr viele Punkte geben. Weil ich sag mal, beide Teams haben ihre Stärken eher offensiv. Und von daher freue ich mich drauf. Ich denke aber, dass am Ende Kansas City vielleicht so doch ein bisschen ja, zu qualitativ gut ist. Also, dass das Team dann einfach ein bisschen zu stark ist für Jacksonville.
Vermutlich ist es so. Aber natürlich trotzdem, es wird, glaube ich, ein spannendes Duell einfach werden, weil, wie gesagt, was die Chargers dort gezeigt haben oder die Jaguars dort gezeigt haben, ist auf jeden Fall etwas, was ihnen auf jeden Fall Hoffnung geben sollte, was sie dann auf jeden Fall auch positiv mitnehmen können, um dann wirklich vielleicht dann, ja, für eine Überraschung auch zu sorgen. Natürlich, klar, keine einfache Herausforderung, aber man weiß ja nie, ne? Wir haben es ja auch in diesem Spiel gesehen, dass da durchaus auch noch was passieren kann, dass sie Comeback-Qualitäten haben, und das ist auf jeden Fall etwas, was man genau beobachten kann. Lass uns vielleicht noch dann zum Abschluss, Stefan, ein Wort nochmal über die Chargers verlieren. Du hast schon erwähnt, dass ja Joe Lombardi jetzt nicht mehr Offensive Coordinator ist. Ich glaube, auch den Quarterbacks-Coach haben sie ja, meine ich, auch noch entlassen. Das ist ja mit Sicherheit jetzt, wenn wir uns mal natürlich doch angucken, Coaching-Karussell, was ja auch noch ein bisschen da ist mit dabei. Das ist, glaube ich, einer der Posten, wo du, glaube ich, als junger Trainer oder auch ambitionierte Trainer mit Sicherheit gerne zusammenarbeiten möchtest, denn wer möchte denn nicht gerne mit einem Justin Herbert zusammenarbeiten, wo das Potenzial enorm groß ist? Und natürlich aber müssen wir auch sagen, andernfalls ist es natürlich auch bei Brandon Staley so, der Schuss, den er jetzt hat, der muss jetzt sitzen, weil ich glaube, so eine Saison darf er sich dann nicht nochmal erlauben. Dafür sind eigentlich die Ambitionen, die bei den Chargers mittlerweile herrschen, dann doch zu groß.
Ja, also zu einem bist du ganz richtig damit, dass ich glaube ich viele junge Offensive-Coaches darüber freuen würden, wenn sie für die Chargers dann den Offensive-Coordinator-Posten übernehmen könnten. Einfach, weil man natürlich schon zum einen ja einen sehr, sehr guten Quarterback und auch sehr jungen Quarterback in Justin Herbert hat. Man hat auch in Summe eigentlich eine ganz okaye Offensive-Line, in die ja auch viel investiert worden ist in den letzten Jahren, in Corey Linsley zum Beispiel oder auch Rashawn Slater im Draft. Man hat immer noch echt gute Wide Receiver, wenn sie fit sind, mit einem Mike Williams, mit einem Keenan Allen. Also man hat eigentlich genügend Waffen da, vielleicht noch ein dritter Wide Receiver wäre ganz schön und vielleicht auch noch ein bisschen besserer Tight End wie Gerald Everett, und da ist sicherlich noch gewisses Verbesserungspotenzial da, aber ich glaube, es ist schon einer der attraktivste Offensive Coordinator Job, der zu vergeben ist diese Offseason. Und für Brandon Staley muss das jetzt ganz klar klappen. Die Chargers haben natürlich viel Geld, oder auch der General Manager, und haben natürlich viel Geld in die Offense investiert, aber auch in die Defense. Man hatte ja auch Khalil Mack noch weiterhin verpflichtet vor der letzten Saison. Man hat Derwin James sehr viel Geld schon gegeben. Also da sind wirklich einige Spieler da, die einfach auch sehr viel Cap fordern, und da müssen da auch endlich mal Resultate rauskommen, und das sind halt keine, ist halt kein 27-Punkte-Comeback, das zu einer Niederlage führt gegen die Jaguars, sondern ich würde mal ganz klar sagen, mindestens AFC Championship Game und das Mithalten mit den Chiefs in der eigenen Division. Also das sind so die Punkte, die sich wahrscheinlich man schon als General Manager und als auch Owner der Chargers erwartet, und das konnte Brandon Staley bis jetzt überhaupt nicht erfüllen. Ich glaube, man hat jetzt das erste einfache Bauernopfer gefunden. Joe Lombardi hat es halt einfach auch nicht gut gemacht. Aber Brandon Staley auch nicht bis jetzt. Und der hat jetzt wahrscheinlich schon noch das eine Jahr und ist sicherlich wohl einer der Head Coaches, die direkt von Anfang an auf dem Hot Seat sitzen und sich wohl keinen großen Fehler auch unter der Saison erlauben können. Sonst könnte ich mir auch vorstellen, dass er auch schon während der Saison entlassen wird, wenn es nicht sofort so läuft, wie man sich das wünscht.
Ja, vorstellen kann ich mir das auch auf jeden Fall, dass es dann relativ schnell passieren wird, aber wir werden es natürlich jetzt genau sehen, mal gucken, wer dann auch dort landen wird, aber natürlich wollen wir auch den Blick jetzt gleich werfen auf die anderen Teams, denn es gibt noch natürlich viele weitere Teams, die in der Divisional Round stehen, deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich den Blick auf die weiteren Partien werfen, die ja in der Division Round anstehen. Wir haben es schon gesagt, die Kansas City Chiefs spielen gegen die Jacksonville Jaguars, gehen als leichter Favorit in die Gruppe rein. Aber was natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten ist, wenn wir uns die Division Round angucken, wir haben ja doch einige Teams, die es aus der NFC East geschafft haben. Zum ersten Mal seit der, ja, seitdem die Division so bestehen, seit 2002 haben es 3 Teams aus einer Division geschafft, in die Divisional Round einzuziehen. Und wir haben natürlich direkt das Matchup zwischen den New York Giants und den Philadelphia Eagles. Die Giants, ja, haben es geschafft, die Minnesota Vikings zu bezwingen in einer Partie, wo sie wirklich gut gespielt haben. Vor allen Dingen defensiv fand ich es überraschend gut, Brien. Da hatte ich sie nicht so stark erwartet, denn sie haben mit eigentlich eher offensiv bisher überzeugt als defensiv.
Ja, es ist halt, man muss halt ganz ehrlich sagen, die Giants sind das vielleicht am best gecoachte Team dieses Jahr. Also, was Brian Daboll da rausgeholt hat, ist absolut fantastisch. Und deshalb, ich finde das Spiel jetzt auch ganz cool, weil du hast mit den Giants gegen die Eagles das Duell der vielleicht beiden, ja, wahrscheinlichsten Kandidaten auf den Head Coach of the Year Award. Das finde ich eigentlich schon mal ganz cool. Was halt bei den Giants klar auffällt, sie gewinnen halt die Spiele. Sie machen das, was sie machen müssen. Gegen die Vikings zum Beispiel haben sie es geschafft, ja, einen Justin Jefferson komplett rauszunehmen. Ja, also der hatte wirklich, am Ende hat er 7 Receptions für 47 Yards. Aber das war halt auch einfach, sie haben ihn teilweise gedoppelt, dann teilweise sogar getrippelt. Das hat echt gut funktioniert. Sie haben Daniel Jones immer wieder ins Laufspiel eingebunden, was, denke ich, auch ein sehr unterschätzter Teil ist dieses Teams, dass sie eben das Running Game nicht nur komplett über Saquon Barkley laufen lassen, sondern eben immer wieder auch Daniel Jones den Ball laufen lassen, und zwar nicht nur in Scrambles, sondern halt auch designte Runs. Und das ist, denke ich, sehr, sehr, ja, es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Dazu ist es praktisch egal, wer bei ihnen Receiver spielt. Jetzt war es Isaiah Hodgins mit über 100 Receiving Yards und einem Touchdown. Dazu noch ein Darius Slayton. Sie sind einfach ein Team, das wahnsinnig schwer zu schlagen ist und das einfach richtig, richtig gut gecoacht ist. Und deshalb wird es auch für die Eagles nicht ganz leicht, die natürlich das favorisierte Team sind, aber die dürfen sich halt auch keine Fehler erlauben.
Das ist es nämlich. Wir haben es ja auch gesehen, gerade was sie gemacht haben gegen Justin Jefferson war sehr, sehr gut. Und ich glaube, da haben sie auch ein bisschen das gelernt, aus dem ersten Spiel rausgelernt, Stefan, dass halt du Justin Jefferson rausnehmen musst. Ich habe mal geschaut, er hatte in der zweiten Halbzeit nur 4 Receiving Yards. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Das ist der drittschlechteste Wert in seiner Karriere in einer Halbzeit. Also da hat man es wirklich verstanden, ja, den Vikings genau das wegzunehmen, worin sie besonders gut sind, und so gut da vielleicht auch die Backups sein mögen, aber man ist doch schon auffällig, dass besonders über Justin Jefferson immer wieder geht bei den Vikings, und das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, Brien hat schon angesprochen, es ist wirklich Brian Daboll, der diese Mannschaft wirklich immer wieder zur Höchstleistung treibt.
Ja, ganz klar, also das war natürlich schon vom Coaching her sehr, sehr gut, das Ganze, und man muss auch sagen, es war auch insgesamt da von Daniel Jones ein sehr gutes Spiel. Man sieht auch, dass bei ihm das Coaching wirklich einen sehr großen positiven Impact hat. Wenn man vor dieser Saison noch über Daniel Jones geredet hat, dachte man eher, ja, der wird jetzt noch dieses Jahr bei den Giants spielen. Es wird wohl aber auch die Entscheidung sein, dass die Giants dann die nächste Saison mit einem neuen Quarterback gehen werden. Ich glaube, man hat ja die 5-4-Option bei ihm nicht gezogen, aber ich denke mal schon, dass die Giants ihm nach dieser Saison einen neuen Vertrag geben. Vielleicht keinen langfristigen, komplett garantierten Vertrag, aber es wird sicherlich ja ein 2-3-Jahres-Vertrag, könnte ich mir schon gut vorstellen, weil er doch einfach auch unter den Handschuhen von Brian Daboll einfach sehr, sehr gut funktioniert, und die Offense, wie es Brien auch schon richtig gesagt hat, egal wer auch da auf Wide Receiver spielt, sie einfach stark funktioniert. Wenn man das Ganze jetzt aber mal auf das Divisional-Spiel überträgt, denke ich schon, dass es da deutlich schwerer werden wird, weil einfach ja die Eagles vor allem natürlich auf den Wide Receivern ja nicht nur einen Wide Receiver haben, der wirklich sehr, sehr gefährlich ist. Adam Thielen ist zwar kein schlechter, aber der kann natürlich nicht mit Devontae Smith und AJ Brown mithalten. Also hier hast du sicherlich nicht die Möglichkeit, im Endeffekt ja AJ Brown ständig zu doublen, weil dann einfach Devontae Smith noch frei sein wird. Dallas Goedert kommt oder spielt diese Saison auch das erste Mal gegen die Giants in der insgesamt ja schon dritten Partie zwischen den Giants und den Eagles diese Saison. Und kann mir einfach schon, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass die Giants, die zwar jetzt sehr gut gespielt haben letztes Mal und das natürlich auch im Coaching lag, es diesmal auch so gut schaffen, in Summe die Offense der Eagles zu stoppen, weil die natürlich zum einen ja auch über den Lauf sehr, sehr gut sind, zum einen Jalen Hurts selber, aber natürlich auch an Miles Sanders hier immer sehr, sehr gut funktioniert hat. Und dann, wenn das Laufspiel nicht funktioniert, denke ich immer noch, dass einfach das Passing-Game hier immer noch sehr gut sein wird. Die einzige Frage, die sich ja wirklich stellt, ist, ob Lane Johnson fit sein wird bis zum Sonntag. Wenn nicht, könnte ich mir schon vorstellen, dass das einen Impact hat, dass ja sowohl Kevin Thibodeau, vielleicht aber auch ein Aziz Ojulari dann gegen einen Backup Right Tackle dann schon auch ja so ein Key-Matchup sein könnte für das ganze Spiel. Aber bei mir ist die erste Tendenz schon deutlich bei den Eagles, weil sie einfach in Summe, vor allem natürlich offensiv, mehrdimensionaler sind, wie es die Vikings gewesen sind, aber halt auch defensiv in Summe stärker sind wie die Vikings oder auch, ich denke mal, die Offense der Giants in Summe besser limitieren können.
Ja, bin ich absolut bei dir. Also ich glaube auch, dass dann die Eagles mit Sicherheit als Favorit einfach reingehen, einfach aufgrund der, natürlich der Leistung, die sie bisher gezeigt haben. Das ist schon wirklich sehr, sehr stark, was sie dort in dieser Saison wirklich sich präsentiert haben. Also da gehen sie mit Sicherheit auch als Favorit in dieses Spiel rein, aber natürlich trotzdem, die Giants, glaube ich, trotzdem ein Team, was man jetzt nicht so unbedingt unterschätzen sollte, auch von dem, was sie gezeigt haben. Dann lass uns noch auf ein anderes spannendes Spiel zu sprechen kommen. Das Spiel der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals. Beide Mannschaften haben ja gespielt. Die Bengals haben, wie vermutet, gegen die Ravens gewonnen, die sich aber trotzdem auch ohne Lamar Jackson wirklich hart gewehrt haben, haben wirklich alles gegeben, um ja irgendwie noch die Überraschung zu schaffen, aber die Bengals waren dann einfach dann doch das Stückchen dann zu gut und treffen auf die Bills, die ja sich ganz schön mühen mussten, denn auch sie haben gegen ein Team gespielt ohne ihren Starting Quarterback, ohne Tua Tagovailoa, mit dem dritten Quarterback Skylar Thompson, der Rookie. Und ja, Brien, also auch die Dolphins haben hart gefightet und am Ende verlieren sie ja wirklich nur denkbar knapp mit 31-34. Also wirklich, die Teams ohne ihren Quarterback haben wirklich nochmal alles reingeschmissen und das zeigt auch dafür, dass die Teamchemie bei beiden Teams und natürlich auch das Coaching auf jeden Fall sehr, sehr gut passt.
Ja, auf jeden Fall sowohl bei den Dolphins als auch bei den Ravens denke ich sehr, sehr bitter, dass sie am Ende die Spiele jeweils verloren haben. Bei den Dolphins, Skylar Thompson jetzt nicht wirklich überragend gespielt, hatte aber auch wirklich Pech. Sowohl Hill als auch Jalen Waddle mit Drops im Passing Game. Also da gab es schon ein paar Plays, wo man ja das Gefühl hatte, da wäre mehr drin gewesen. Und wenn man sich die Bills anguckt, die hatten das Spiel ja eigentlich unter Kontrolle. Also das erste Viertel geht direkt mit 14-0 an die Bills. Und du hattest ja immer eigentlich ja das Gefühl, okay, die holen das heute locker nach Hause. Und dann fängt es halt wieder an, dass die Turnover kommen. Und ja, Josh Allen am Ende mit 2 Interceptions, ja, verliert auch einen Fumble, dazu noch 2 Fumbles, die aber gesichert wurden. Das ist schon was, das kannst du dir vielleicht gegen die Dolphins mit Skylar Thompson erlauben, die dann aber auch 31 Punkte machen. Eben auch gerade durch das kurze Feld, durch die Turnover. Aber gegen die Bengals darfst du dir das halt nicht erlauben. Und das ist halt schon die Gefahr, die ich sehe, dass man aus Sicht der Bills eben wieder in diesen Trott verfällt, dass man ein bisschen zu aggressiv wird, zu oft den Ball einfach gefühlt blind nach vorne wirft und möglichst weit. Einer wird schon da sein. Und ich frage mich, warum Josh Allen immer wieder an diesen Punkt kommt, dass er eben diese Entscheidung trifft, zu sagen, hey, ich werfe den Ball jetzt tief, ist mir doch egal, ob der Receiver frei ist oder nicht, weil das geht halt nur, wenn du auch wirklich so klar überlegen bist, dass das gegnerische Team da nicht mehr Profit rausschlagen kann. Und dafür stellt sich dann die Bengals eben doch zu stark ein, weil das kannst du ja gegen so ein Team dann eben nicht leisten. Wenn wir noch mal kurz auf die Ravens gucken, ich glaube, bei dem Spiel gegen die Bengals ist natürlich ein Play, das ja vielleicht sogar am Ende das Spiel entschieden hat. Du bist an einer 2-Yard-Linie aus Sicht der Ravens, musst den Ball nur irgendwie in die Endzone kriegen. Tyler Huntley versucht es mit einem Quarterback-Sneak, will dann so ein bisschen über die Line rüberspringen und den Ball einfach ausstrecken über die Endzone. Ja, schafft er nicht, Ball wird rausgeschlagen. Sam Hubbard trägt den Ball 98 Yards in die Endzone der Ravens und das war ja am Ende dann auch, das waren diese 7 Punkte, die den Unterschied machen. Ne? Also gucken wir, wenn die Ravens den Touchdown machen, dann steht es 24-17 aus ihrer Sicht. Und so steht es halt 24-17 für die Bengals. Und kein Team hat danach noch gescored. Also das ist natürlich dann schon extrem bitter. Und wenn man sieht, gerade aus Sicht der Ravens, du hast eigentlich eine richtig, richtig starke Defense gehabt. Du hast eine Offense, die ja immer mal wieder, wo man immer mal wieder das Gefühl hatte, es fehlen dann doch ein paar Playmaker, aber ich denke, mit Lamar Jackson hätten sie das Spiel wahrscheinlich gewonnen. Sie hätten es ja sogar mit Tyler Huntley fast gewonnen. Und für die Ravens, denke ich, fängt jetzt eine Offseason an, bei der sich natürlich alles um Lamar Jackson dreht. Und die Frage, ja, geben sie ihm den neuen Vertrag, den er haben will? Oder gibt es am Ende vielleicht sogar einen Trade?
Genau, das ist mit Sicherheit die große und spannende Frage, die jetzt aktuell dort im Raume steht, mit der wir uns vielleicht auch nochmal ein bisschen auch beschäftigen wollen, Stefan. Ja, weil wie gesagt, natürlich, du kannst diese Offense, die ja auch auf den Running Quarterback angelegt ist, jetzt mal nicht eben sagen, okay, ich hole mir jetzt, keine Ahnung, Derek Carr, einen Tom Brady, der ja eigentlich so die klassischen Pocket Passer sind. Also da ist ja deine Auswahl, die du, wenn du sagst, okay, ich verlängere jetzt nicht mit Lamar Jackson, ist ja sehr, sehr gering eigentlich, weil du auch nicht diese starke Receiver-Core hast, um da direkt dann diese Passing-Offense oder Pass-First-Offense zu werden. Und der Wide-Receiver-Free-Agency-Markt ist auch nicht pralle gefüllt. Also sind ja eigentlich quasi, also sollten die Ravens eigentlich fast eigentlich mit Lamar Jackson verlängern. Die Frage ist ja halt, ob er die Summe annimmt, die ihn die Ravens bietet.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dazu kommt, dass sie jetzt noch wirklich einen Mehrjahresvertrag aushandeln. Ich glaube, da waren auch die Differenzen bereits schon zu groß. Lamar Jackson wollte im Endeffekt die komplette Summe garantiert. Das haben irgendwie Ravens nicht mitgemacht. Man hat natürlich schon die Chance, ihn zu Franchise-taggen und so mit ihm zu spielen. Das kann sicherlich sein oder ist wahrscheinlich auch für die Ravens eine valide Möglichkeit. Es stellt sich aber dann dennoch die Frage, will ich mit einem Quarterback, der im Endeffekt nicht mehr bei mir im Team spielen möchte, wie sinnvoll ist es dann mit ihm noch weiterzumachen? Die Frage haben sich ja eigentlich auch die Washington Commanders, wo sie noch die Redskins waren, jahrelang mit Kirk Cousins stellen müssen, ob es sinnvoll ist, weiter mit Kirk Cousins zu spielen, auch wenn er gar keine Lust mehr hat, bei uns im Team zu sein. Und ob ich nicht lieber dann, ja, vor allem für Lamar Jackson sicherlich zwei First-Round-Picks und vielleicht nochmal einen teuren Day-2-Pick, ob ich nicht lieber die mitnehme, das Team vielleicht auch ein bisschen umbaue, auch Greg Roman, der in seinem letzten Jahr als Offensive Coordinator ist, entlasse und mir einen anderen Offensive Coordinator suche, der eben vor allem auch im Passing-Game versierter ist und die Offensive etwas umstrukturiere. Also es sind, glaube ich, schon verschiedene Möglichkeiten offen, wie es für die Ravens ausgeht. Also für die Ravens-Fans natürlich auch eine sehr, sehr spannende Offseason. Und für mich geht die Tendenz schon so weit, dass Lamar Jackson nächstes Jahr woanders spielt. Also es gibt ja schon Betting-Lines, wo Lamar Jackson nächstes Jahr spielen könnte. Ich glaube, die Jets sind bis jetzt Favorit. Dahinter dann auch die Falcons schon an 2, soweit ich weiß. Also es gibt, wie gesagt, hier wirklich verschiedenste Alternativen für die Ravens an sich und da muss man sich wirklich die Frage stellen, was bringt mir auf Dauer mehr Erfolg? Und ich glaube nicht, dass wenn man Lamar Jackson jetzt noch ein Jahr Franchise taggt, dass das so viel Erfolg für die Ravens Franchise in Summe hat, weil klar, Lamar Jackson schon ein sehr, sehr wichtiger Quarterback und auch ein sehr, sehr guter Quarterback ist. Er aber, glaube ich, jetzt auch, wenn er das Spiel gespielt hätte, vielleicht das Spiel noch gewonnen hätte gegen die Bengals jetzt, aber ich glaube dennoch nicht, dass es zum Super Bowl-Einzug gereicht hätte, weil einfach vor allem natürlich im Receiving Core zu viele Schwachstellen da sind und auch das Running Game insgesamt, auch die Running Backs mit J.K. Dobbins, Justice Hill und so weiter, einfach dieses Jahr nicht genug oder die nicht so eine gute Leistung geliefert haben, dass man einfach offensiv so stark ist, um mit anderen Teams in der AFC, aber auch in der NFC mithalten zu können.
Da bin ich absolut bei dir, würde ich da gar nicht groß widersprechen wollen, aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Offseason dort werden in Baltimore, um zu schauen, wie dann im Endeffekt die Entscheidung ausfallen wird, wie sich natürlich auch dann der Quarterback entscheidet, dann ist natürlich auch die Frage der Fragen, was macht Lamar Jackson. Wie gesagt, das Tischtuch ist schon ein bisschen zerschnitten, sind wir mal sehr gespannt, wie es dann dort weitergehen wird und ja, natürlich vor allen Dingen, wie es dann auch dann sein wird, ne, zwischen den Buffalo Bills und den Cincinnati Bengals. Das sind ja schon auch zwei ja, Offensive Juggernauts, kann man sehr gut beschreiben, wobei natürlich auch die Defensive der von beiden Teams die außer Acht gelassen werden soll. Also das wird mit Sicherheit da auch nochmal ein richtiger, ja, Clash of Titans, wo wir mit Sicherheit auch nochmal drüber dann tippen wollen am Ende. Aber wollen wir mal eine kurze Pause machen und dann auch auf das letzte Spiel zu sprechen kommen, was in der Divisional Round ansteht. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und dann wollen wir natürlich weitermachen und noch auf das letzte Spiel zu sprechen bekommen. Das Spiel der San Francisco 49ers gegen die Dallas Cowboys. Beides Teams, die ja doch schon noch souverän, kann man schon sagen, ihre Duelle gewonnen haben. Die 49ers hatten so ein bisschen so eine Schwächephase, zwar im zweiten Viertel gegen die Seattle Seahawks, aber haben das sehr, sehr gut gemacht. Brock Purdy, der, ja, der Mr. Irrelevant, hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. 41 Punkte erzielt, die meisten Punkte eines Rookie-Quarterbacks in den NFL-Playoffs. Und ja, also was soll man dazu noch sagen? Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Cinderella-Geschichte, Breen, dass er das immer wirklich wieder so, so gut hinbekommt. Und ja, die Quarterback-Diskussion fangen ja jetzt schon bei den San Francisco 49ers an. Aber ich meine, da kann man sich also auch sehr wohlfühlen, wenn man jemanden hat, der so reinkommt und wirklich ohne Angst in so ein Spiel reingeht.
Wobei, ich würde dir da insofern ein bisschen widersprechen, dass ich sagen würde, am Anfang hat man schon noch die Nerven gemerkt. Ja. Also es war jetzt nicht von Anfang an perfekt. Da hatte er auch ein paar Mal Glück, dass die Seahawks dann nicht den einen oder anderen Ball auch vielleicht intercepted haben. Aber wie du es gesagt hast, er ist dann reingekommen und ja, er macht halt einfach seinen Job. Ne? Es ist halt absolut solide, teilweise auch richtig gute Pässe, auch immer wieder, und das ist ja auch was vielleicht auch so ein bisschen ein kleiner Vorteil ist von einem Brock Purdy gegenüber einem Jimmy Garoppolo, dass er auch immer mal wieder die Athletik hat, dem Pass Rush auszuweichen, vielleicht selbst ein bisschen zu scramblen oder halt sich Zeit zu erkaufen. Und ja, ich meine, wir wissen, wie angenehm für einen Quarterback die Offense von einem Kyle Shanahan ist. Und ich sag mal so, wenn du einen Christian McCaffrey, einen Debo Samuel, einen Brandon Ayuk, einen George Kittle hast, dann ist das schon eine ziemlich gute Offense. Und die Offensive Line ist ja auch richtig gut. Das darf man auch nicht vergessen. Also von daher, ja, ich denke, die 49ers können durchaus zufrieden sein mit den Leistungen von Brock Purdy. Also auf jeden Fall mehr als zufrieden. Ich glaube, für einen Siebtrunden-Pick ist das schon definitiv mehr, als man erwarten kann. Aber ob das jetzt längerfristig dann eben der Start ist oder nicht, also da würde ich sagen, hey, abwarten, ne, wie es läuft. Weil jetzt spielst du halt auch gegen eine Defense mit den Cowboys, die ja sehr opportunistisch sind, die eben auch darauf gehen, Turnover zu kreieren. Und ich glaube, das wird dann nochmal ungleich schwerer, zumal eben auch der Pass-Rush der Cowboys richtig stark ist. Und klar, die 49ers haben eine gute Offensive-Line, aber die wird dann auch immer richtig getestet. Und dann bin ich gespannt zu sehen, okay, wie macht sich ein Brock Purdy, wenn er eben konstant Druck bekommt, wenn er eben gegen eine Defense spielt, die auch versucht, eben Turnover und Interceptions zu forcieren. Gerade Trevon Diggs ist natürlich da prädestiniert für. Und daher denke ich, das ist dann nochmal so ein weiterer Test, wo man sagen kann, okay, wenn er das Spiel jetzt auch nochmal richtig gut spielt und sie dann auch wieder weiterkommen, dann denke ich, kann man sagen, okay, dem Limit sind auch oben keine Grenzen gesetzt.
Ja klar, ich meine, wie viele Spiele hat er jetzt absolviert? Sechs oder sieben, glaube ich, ist das ja erst. Also klar, ist natürlich noch sehr, sehr früh, aber wie gesagt, die Zeichen ja durchaus hoffnungsvoll, dass man sich da schon noch durchaus ja so ein bisschen Hoffnung macht. Und ich meine, natürlich klar, das Spiel wird kein einfaches. Du hast erwähnt, die Dallas Cowboys warten, die ja auch einen klaren Sieg eingefahren haben. 31-14 haben sie gegen die Tampa Bay Buccaneers gewonnen. Tolles Spiel gemacht von vorne bis Ende, haben in der ersten Halbzeit keine einzigen Punkte erlaubt gegen die Buccaneers Offense, die wirklich absolut dysfunktional ist. Da ist jetzt auch wohl das Zeichen sehr danach, dass es auch Byron Leftwich, ein OC, jetzt erwischt hat. Und auch da geht es natürlich dann die Frage, Stefan, wie es mit dem Quarterback weitergeht. Denn die Zukunft von Tom Brady ist keinenfalls gesichert in Tampa. Es gibt schon die wildesten Gerüchte. Die Las Vegas Raiders und Josh McDaniels, sein alter OC aus Patriots-Zeiten, sollen sich wohl schon bereit machen. Und natürlich auch dem, wie es dieses Jahr gelaufen ist, wo wir alle gedacht haben, okay, hey, ne, wir haben gelesen, Bruce Arians, der ehemalige Head Coach, ein bisschen den Gameplan immer geändert hat, was ihm und Byron Leftwich nicht gefallen ist. Da muss man jetzt sich jetzt fragen, okay, es ist Bruce Arians weg, aber die Offense ist eigentlich schlimmer geworden. Ist es jetzt der Grund, weil Todd Bowles sich sehr, sehr eingemischt haben oder weil die beiden machen durften, was sie wollten, aber das einfach nicht funktioniert hat?
Puh, also da könnte ich nur spekulieren. Also.
Ja, da ist nur Spekulation, aber es ist natürlich trotzdem die Frage, ne? Ja, das ist halt einfach so.
Man muss schon eigentlich die ganze Saison sagen, dass natürlich die Offense vor allem halt auch zum einen im Running Game sehr, sehr schwach war. Man hätte sich sicherlich von Leonard Fournette mehr erwartet, aber auch von DeShaun White, den Rookie Running Back, das hat irgendwie nie so funktioniert. Und man war dann schon sehr vom Passing Game abhängig und auch da hat es nicht so funktioniert. Klar, man hatte zum Teil oder zum Anfang der Saison war Chris Godwin noch verletzt, dann war Mike Evans suspendiert, dann war im Endeffekt Julio Jones mal zu einer Zeit ein Top-Receiver, dann waren sie alle drei auf dem Feld, was eigentlich dann schon für mich einer der besten Receiver-Cords der Liga ist und es hat trotzdem einfach nicht funktioniert. Und auch da war es für mich einfach nur folgerichtig, dass man Byron Leftwich entlassen hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass Tom Brady sich jetzt nochmal ein neues Team sucht. Ich glaube nicht, dass er nochmal bei den Bucks spielen wird. Denke schon, dass die Raiders vielleicht echt eine valide Adresse sind, weil natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, ehemaliger Offense-Coordinator, er hat eigentlich auch einen sehr guten Wide Receiver, er hat eine gute O-Line, das ist für Brady schon auch immer ein wichtiger Faktor. Und für die Buccaneers ist man dann halt wirklich so weit, dass man ja auf einmal ohne wirklichen Quarterback dasteht. Klar, man hat Kyle Trask vor 2 Jahren jetzt mittlerweile gedraftet,
ja,
der anscheinend dann übernehmen soll, aber man hat halt bis jetzt überhaupt keine Sample Size von ihm und da stellt sich echt die Frage, wie das Ganze dann ausschauen soll. Aber bleibt spannend, auch hier bei den Buccaneers, was ganz klar ist, man ist dann erstmal würde ich schon sagen, aus dem Titelfenster heraus, wenn Kyle Trask übernimmt.
Ja, das definitiv. Ich meine, die Division wird dann sowieso sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie es denn überhaupt weitergeht. Denn ja auch ich glaube, gefühlt irgendwie alle Teams sind dort so ein bisschen auf Quarterback-Suche. Ne? Die Saints mit Sicherheit auch, wo ja auch Jameis Winston lange oder nicht gespielt hat, lange verletzt gewesen ist. Die Panthers sowieso und ich meine, ich habe jetzt 2 Falcons-Fans sitzen, die mit Sicherheit auch sagen würden, wir müssen uns vielleicht auch mal über Quarterback-Positionen Gedanken machen, auch wenn man jemanden sich ja geholt hat im letzten Draft, aber wird man mal schauen, ob er dann übernehmen kann, ob er dann noch die langfristige Lösung sein kann, aber natürlich die Quarterback-Position in der NFC South ist, glaube ich, bei einigen Teams da sorgen noch ein bisschen Stirnrunzeln, weil einfach da große Unklarheit besteht. Lass uns aber natürlich trotzdem jetzt auch mal auf die Spiele schauen und uns so ein bisschen mit beschäftigen, okay, wer sind denn jetzt so die Favoriten? Ich meine, wenn ich mir alle 4 Spiele anschaue, ich freue mich auf alle 4, weil die, glaube ich, alle viel enorm Brisanz mitbringen in sich natürlich. Brien, siehst du in einer Partie einen klaren Favoriten oder sind das alles so ein bisschen 50-50, 60-40 die Games für dich?
Also ich würde letztendlich, ich meine, wir haben die Giants sehr, sehr viel gelobt und ich weiß, Kevin ist jetzt heute nicht dabei, aber ich hoffe, er hasst mich nicht zu sehr, wenn ich jetzt sage, ich denke, die Philadelphia Eagles sind schon, denke ich, der klarste Favorit. Also man muss halt auch eben sagen, dass die Giants vom Kader her nicht die Qualität haben, die man normalerweise von einem Team erwarten würde, das in der Divisional Round steht. Was jetzt natürlich kompletten Respekt vor dem Coaching-Staff und auch vor den Spielern, weil die haben immer super Leistungen gebracht und sie stehen auch durchaus verdient da. Also es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, hey, die haben da eigentlich nichts zu suchen. Aber jetzt geht's gegen das beste Team der NFC und ich glaube, das wird schon schwer. Vor allem, weil auch die Giants sehr über ihre Defensive Line kommen. Und wenn man sich jetzt die Offensive Line der Eagles anguckt, klar, wir wissen noch nicht, ob ein Lane Johnson spielen kann oder nicht, aber die Zeichen stehen wohl so, dass er doch eher wahrscheinlich spielt. Und dann muss man ganz klar sagen, diese Offensive Line gegen diese Defensive Line, das wird ein richtig schönes Matchup. Und ich glaube, Stefan hat es vorhin auch gesagt, ich glaube, letztendlich haben die Eagles dann doch ein paar zu viele Waffen, plus eben einen Quarterback mit Jalen Hurts, der einfach eine richtig, richtig gute Saison spielt. Und ich glaube, dann wird es doch relativ schwer für die Giants.
Ja, das glaube ich auch. Also für mich ist es auch so dieses Spiel, wo ich sagen würde, das ist vielleicht am ehesten das, was man sagen kann, da gibt es den klaren Favoriten, vielleicht auch Chiefs gegen Jaguars, aber nach dem Auftritt der Jaguars weiß ich halt nicht, ob das so passieren wird, ob dann wirklich nochmal Trevor Lawrence 4 Interception in einem Spiel wird, da auch mal ein bisschen dahingestellt mit Sicherheit, aber ich denke, Stefan, wir können uns insgesamt auf wieder spannende Spiele freuen, die mit Sicherheit dann wieder spannend sind und Ja, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Upset. Also so ein Jaguars-Sieg bei den Chiefs, ich glaube, ich fände das sehr, sehr spannend. Einige würden mit Sicherheit steinigen, der Chiefs-Fans dafür, aber wieso eigentlich nicht?
Ja, also für die Spannung wäre es natürlich cool. Also ich glaube schon, dass das Spiel zwischen Kansas City und den Jaguars schon auch spannend sein kann. Also das hat auch das Regular-Season-Game schon gezeigt. Das ging ja auch, ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausging, aber es war eigentlich schon ein spannendes Spiel. Soweit ich weiß und mich noch erinnern kann. Und natürlich wäre für mich als neutraler Zuschauer...
War 27-17.
Okay, ja, 10 Punkte ist dann doch ungefähr das, was man jetzt auch als Spread hat. Also Kansas City ist ja mit 9 Punkten Favorit. Die Tendenz geht natürlich einfach aufgrund des besseren Rosters, aufgrund der Erfahrenheit, aufgrund der besseren Offense ganz klar bei mir zu den Chiefs. Aber wenn es ein spannendes Spiel wird, wenn die Jaguars es schaffen, von Anfang an auch offensiv mitzuhalten. Also man kann sich sicherlich nicht mehr 4 Interceptions erlauben gegen die Chiefs. Das ist, glaube ich, ganz klar. Dafür sind die einfach viel zu abgebrüht. Aber als neutraler Fan ist es schon cool, wenn wir spannende Spiele haben und vielleicht auch einen potenziellen Upset. Ob es genau jetzt das Spiel sein wird, weiß ich nicht. Aber Brian meinte auch ja, dass zum Beispiel die Bengals ganz gern die Bills schlagen können. Da würde ich auch mitgehen mit ihm. Und ja, insgesamt freue ich mich da schon drauf, dass das Ganze spannende Spiele werden, hoffentlich möglichst eng, möglichst viel Drama, vielleicht auch wieder ein paar coole Storylines, das glaube ich sind so meine Wunschgedanken für die ganzen Spiele.
Ich würde dann zum Abschluss, würde ich auf jeden Fall einmal, damit wir dann auch ein bisschen Preview-mäßig sind, euch mal die Championship-Games tippen lassen. Ich würde sogar auch anfangen, um euch dann noch ein bisschen Zeit zu geben. Mein Spiel für die AFC-Championship-Game ist für mich Chiefs gegen Bengals. Da bin ich glaube nicht, dass die Bills das hinkriegen. Dafür ist einfach zu viel Probleme einfach, die sie dort haben. Und ich dann sehe dann die Eagles und dann wird es schwierig natürlich, aber ich glaube Eagles gegen 49ers dann. Brian, wie siehst denn du das? Ich bin wahrscheinlich komplett anders als ich.
Also ich würde in der AFC auf jeden Fall schon mal mitgehen. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber die Chiefs sehe ich dann doch noch stärker als die Jaguars, auch wenn ich glaube, dass sie durchaus mithalten können. Und in einem anderen Spiel, ja, irgendwie, ich habe so ein schlechtes Gefühl bei den Bills. Ich weiß nicht warum. Also, ich hatte das Gefühl, das letzte Spiel war so eng, es hätte eigentlich nicht so eng sein dürfen gegen Skylar Thompson. Jetzt kommt Joe Burrow und da habe ich irgendwie das Gefühl, die Bengals gehen dahin und dann hast du Chiefs gegen Bengals im AFC Championship Game. Und in der NFC würde ich tatsächlich dir ein bisschen widersprechen. Ich gehe zwar auch davon aus, dass die Eagles weiterkommen, aber ich glaube, dass wir ein Divisional-Duell haben, dass die Cowboys nach San Francisco fahren und Brock Purdy mal so ein bisschen die Grenzen aufzeigen. Und es ist ja auch, das darf man auch nicht vergessen, Cowboys gegen 49ers ist ein Revenge-Game. Letztes Jahr Playoffs in der Wildcard-Runde waren es ja die 49ers, die ja auch ein bisschen überraschend gegen die Cowboys mit 23-17 gewonnen haben. Das war ja damals auch in Dallas das Spiel, also war ja so ein kleiner Upset. Und ich glaube, die Cowboys sind richtig heiß, die wollen die 49ers richtig weghauen und ich glaube, dass das NFC-Championship-Game dann Dallas gegen Philadelphia sein wird.
Ah, sehr interessant. Jetzt darf natürlich auch Stefan dann zum Abschluss noch seinen Tipp geben.
Ja, in der AFC gehe ich mit euch mit. Ich glaube, da haben wir oder da sind wir uns alle einer Meinung und ich gehe nicht wie Brian mit den Cowboys in der NFC, sondern ich denke schon, dass die 49ers gegen die Eagles spielen werden im NFC Championship Game. Preview kommt noch, aber ich würde behaupten, die Eagles gehen in den Super Bowl schon mal. Das sind für mich die ganz klaren Favoriten in der NFC. In der AFC ist es irgendwie alles ein bisschen enger und näher zusammen dann doch.
Ja, wir sind sehr, sehr gespannt. Ihr dürft natürlich auch gerne eure Tipps mitteilen, aber auf unseren Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram findet ihr uns mit dem Handle InterceptionFT. Ich denke, wir werden auf jeden Fall spannende Spiele sehen. Das, glaube ich, wird richtig, richtig spannend werden. Bin ich mal sehr, sehr gespannt darauf, wie es laufen wird, wer am Ende von uns recht behält. Wahrscheinlich wird es dann am Ende Jaguars gegen Bills im AFC-Championship-Game, weil wir alle so richtig gelegen haben. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Wir dürfen bis dann auch gerne Rezensionen da lassen. Bei Spotify und iTunes habt ihr die Möglichkeit, uns zu rezensieren. Gerne 5 Sterne, gerne kurz die Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ja, und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier mit den Divisional Playoffs und dann schauen wir mal, wer am Ende von uns 3 recht hatte und welche Teams es dann geschafft haben, in die Championship Games einzuziehen. Und das bis dahin alles Gute und dann hören wir uns dann wieder hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.